Ich lese den Predigtext aus Lukas 3 und er handelt von Johannes dem Täufer. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Johannes der Täufer stand in einer langen Geschichte des Volkes Israel. Also wenn man ihn gefragt hätte, Johannes, schau doch mal zurück, was sind so die Fundamente deines Glaubens? Dann hätte er nach dort gezeigt. Ganz zurück. Und wir haben gefunden, dass es sich lohnen könnte, für diese Zeit des Jahres, in der wir uns mit lauter Geschichten beschäftigen, die weit zurückweisen, die nur in einem großen Zusammenhang zu verstehen sind, mal Bilder zu schaffen, die das deutlich machen. Franny und Britta haben sich Zeit genommen und haben diese Piktogramme für uns erzeugt. Und ich möchte euch einmal mit hineinnehmen in die Welt des Johannes. Und dann werden wir verstehen, dass Johannes zwischen dem Tempel und der Krippe stand und der zweite Teil des Predigttextes zwischen der Kirche und dem Himmel. Aber da kommen wir gleich hin. Wir fangen mal ganz außen an. Der Baum der Erkenntnis, der noch im Paradies stand. Ihr kennt die Geschichte, dass Adam und Eva geboten wurde, von diesem Baum nicht zu essen. Es war übrigens kein Apfel, sondern nur irgendeine Frucht, aber egal welche Frucht. Und sie haben doch davon genommen und es gab den großen Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch. Vorher war es so, Gott ging im Paradies spazieren und wann immer er auf Adam traf, haben sie sich nett unterhalten und er hat gesagt, hey Gott, und der hat gesagt, hey Adam, alles war gut. Bis zu diesem Augenblick. Da passiert es, dass Gott im Paradies spazieren geht, er lustwandelt unter den Bäumen, so eine schöne Frühlingsstimmung, und er ruft Adam und Adam hat sich versteckt. Er fürchtet sich, weil er vom Baum der Erkenntnis genommen hat. Die zweite Station, die große zweite Station, ist der Berg Sinai. Das Volk Israel zieht aus Ägypten aus und Mose empfängt auf dem Berg Sinai die 10 Gebote. Das war schon eine schwierigere Situation. Man konnte Gott schon nicht mehr direkt anschauen. Gott verbirgt sich in den Wolken und nur Mose kann sich ihm nähern. Und als er runterkommt vom Berg, muss er sich einen Sack über den Kopf ziehen, weil der Glanz Gottes, der von seinem Gesicht abgeht, die Menschen so sehr erschreckt, dass sie sagen, könntest du dir bitte diesen Sack über den Kopf ziehen? Wir können dich nicht anschauen. Die Heiligkeit Gottes ist so intensiv, dass die Menschen es schon nicht mehr aushalten, Mose anzuschauen, der bei Gott war. Das dritte ist die Stiftshütte, das Zelt, das die Israeliten mit durch die Wüste nahmen. Und Gott wohnte in diesem Zelt, da war die Bundeslade drin und über der Bundeslade thronte Gott. Und da war auch schon die große Distanz da. Also man konnte in dieses Zelt auch nicht ohne weiteres reingehen, nicht jeder, nur Aaron konnte dort hineingehen. Und Mose vielleicht, aber Aaron hauptsächlich. Und in diesem Zelt war schon ein abgegrenzter Bereich und den durfte niemand betreten, außer dem Hohepriester, also Aaron. Aber es war auch ein Zeichen des Trostes, dieses Zelt. Die nahm es nämlich mit, sie zogen durch die Wüste und wo immer sie es aufstellten, war die Feuersäule oder die Wolkensäule, Tag oder Nacht, über diesem Zelt und sie wussten, Gott ist bei uns. Wir sind nicht allein auf dem langen Weg durch die Wüste. Cooles Gefühl, wenn du durch eine Wüstenzeit gehst und du weißt, Gott ist bei dir. Salomo durfte tun, was sein Vater David nicht tun durfte. Nämlich, das Volk Israel war jetzt inzwischen, also es ist ja eine Geschichte, die sich so durchzieht, nicht? Also durch die Wüste, Berg Sinai mit dem Zelt und dann kamen sie in Israel an und sie hätten wahnsinnig gern eine Kirche gebaut. Heutzutage, wenn wir uns jetzt anschicken würden, also Petruskirche ist cool, wir werden so viele Leute, dass wir nicht mehr reinpassen und wir würden euch verkündigen in 2025, hier vorne stehen, Lutz steht hier neben mir und er sagt, ich sage es nicht, er sagt, wir brauchen 4 Millionen Euro. Wir wollen eine große Kirche bauen, also eine richtig große Kirche. Dann würden wir denken, oh, ehrlich jetzt, noch mehr. Die Israeliten hätten wahnsinnig gern eine große Kirche gebaut für ihren großen Gott. Sie hatten wirklich Lust dazu. Da musste man nur einmal sagen, hey, wir bauen einen Tempel. Und dann brachten sie schon Sachen zusammen. Haben sie nachher auch getan, sie haben es selbst finanziert. Aber David, der König, der das gern wollte, durfte nicht. Er hatte eine ganz blöde Geschichte laufen gehabt mit einer jungen Frau, Bathseba, hatte ihren Mann ins Gefecht geschickt, der wurde umgebracht, also sie war verheiratet, weil er diese Frau haben wollte, hatte David das gemacht und da sagte Gott, bin ich einverstanden, du baust mir keine Kirche. Und David hat es echt bedauert, es war blöd gelaufen. Aber er durfte keine Kirche bauen, aber er durfte den Baugrund für den Tempel in Jerusalem, durfte er kaufen. Also die Tenne Araunas. Und sein Sohn Salomo baute dann den ersten Tempel in Jerusalem. Nach dem Zelt auf der Wanderung wohnte Gott jetzt in Jerusalem. Und jetzt kommen wir zu Johannes dem Täufer. Der war nämlich mit dem Tempel eng verbunden. Seine ganze Lebensgeschichte ist mit dem Tempel verbunden. Sein Vater Zacharias war nämlich aus dem Geschlecht Aarons, also aus dem Priestergeschlecht Israels. Und der war Priester am Tempel. Und im Tempel bekam Zacharias die Botschaft, dass er, obwohl er schon recht alt war, doch noch ein Kind kriegen würde, und zwar den Johannes. Und der Johannes war der Cousin von Jesus. Und Johannes ist also zutiefst verbunden mit dieser ganzen Geschichte. Wenn man ihn gefragt hätte, wie ist deine Familiengeschichte, hätte er da zurückgewiesen, hätte gesagt, meine Familie, die war schon immer eine Familie Gottes. Wir waren schon immer mit der Stiftshütte verbunden, durch Aaron und mit dem Berg Sinai. Da war Aaron auch dabei gewesen. Das ist alles unsere Geschichte. Und ich bin hier in dieser Tradition. Der kannte die Schriften des Alten Testaments nicht auswendig, aber er konnte sie zitieren. Und er lebte in einer Tradition, die wir heute vielleicht als ein bisschen irre empfinden. Ich kann auch ganz sicher sagen, dass es so ist, weil Lutz und ich bekommen regelmäßig E-Mails. Das ahnt ihr vielleicht nicht, deswegen erzähle ich euch ja. Wir bekommen manchmal so wirre Mails. Dann hat irgendjemand von Gott irgendeine Nachricht empfangen, eure Gemeinde muss aus der Kirche austreten. Haben wir in letzter Zeit öfter bekommen. Immer die gleiche Nachricht, ihr müsst alle aus der Kirche austreten. Und dann denken wir, vielleicht redet Gott jetzt ja, dann prüfen wir das mal, fragen Gott, er sagt nein, Irrtum. Und dann schreiben wir, freundlichen Gruß, aber nein. Aber es gibt und es gab immer auch Menschen, die heilige Momente mit Gott erlebten und von Gott etwas hörten, was tatsächlich Gottes Botschaft war. Das waren die Propheten. Die ganze Bibel ist voll von prophetischen Büchern. Und Johannes war einer dieser Männer, die Gott tatsächlich hörten. Und an irgendeinem Tag, wir wissen nicht, welches Datum das war, das ist nicht mit aufgeschrieben worden, ging Johannes an den Jordan, an den Fluss, der durch Israel hindurchfließt heute noch, und er zitiert dort aus der Geschichte Israels den großen Propheten Jesaja. Er predigt, so hat Lukas es aufgeschrieben, er predigt die Buße zur Vergebung der Sünden. Und er zitiert, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was Krummes soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Er steht zwischen Tempel und Krippe. Johannes weiß, er ahnt, dass der Messias kommen wird und er tritt in so eine Haltung hinein, wo er sagt, jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Mit anderen Worten, wir erwarten einen wahnsinnig wichtigen Gast, sei besser vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause läuft, bei uns läuft das so. Wir haben ja einen Hund. Wenn bei uns irgendjemand zu Besuch kommt, fangen wir an, den Staubsauger rauszuholen. Weil unser Hund haart ja immer. Wir haben dunkelgraue Fliesen und wir haben einen weißen Hund. Und bei uns sieht es immer nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Wir denken immer, es müsste sauberer sein. Komm bitte nicht unangekündigt zu Besuch. Dann sind wir gestresst. Würde wichtiger Besuch kommen, würden wir sogar feudeln. Weil unser Hund hinterlässt ja immer Spuren. Und das tut Johannes hier. Er weiß, es wird ein wahnsinnig wichtiger Besuch kommen. Gott wird die Erde betreten. Und da sagt er, Leute, jetzt ist die Zeit. Und ich glaube, das betrifft uns. Denn wir feiern in 9 Tagen den wahnsinnig wichtigen Besuch. Und die Frage ist, und das kündigt sich ja nur in dieser Zeit so an, wir wissen ja, dass Jesus schon auf die Welt gekommen ist, aber es kündigt sich bei uns ja immer wieder so an in der Adventszeit, wie vorbereitet sind wir? Wie sieht es in uns eigentlich aus in Bezug auf Gott und sein Kommen in unser Leben? Sind wir gerade so weit? Und meistens würde ich sagen, ich bin gerade nicht so weit. Ich müsste jetzt noch schnell den Staubsauger meines Lebens rauskramen. Und Johannes sieht, dass es ein Angebot geben muss, ein Angebot gibt von Gott für dich und für mich, damit wir gut vorbereitet sind. Und deshalb redet er von der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Dieses Angebot gab es lange nicht in der Geschichte. Dass Gott gesagt hat, mach jetzt mal das und dann ist dir vergeben. Also es gab schon Wege dafür, aber es war nicht so einfach. Aber eine Taufe, die eine wirkliche Lebenswende ist, nach der du sauber bist mit Gott, alles in Ordnung ist, das war schon was Besonderes. Und das ist die Botschaft, die Johannes den Menschen damals gegeben hat, zwischen Tempel und Krippe. Lass dich taufen, tu Buße, dann bist du vorbereitet für die Zukunft. Es ist nicht zufällig, dass ich hier zwischenstehe. Es gibt also ein Da und ein Da. Und hier steht Johannes und sagt, wenn du jetzt Buße tust, bist du vorbereitet für die Zukunft. Und das ist eine der Botschaften an uns übrigens. Aber davor kommt etwas anderes bei ihm, nämlich er bezieht sich auf den Jesaja-Text und sagt, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Wenn Gott selbst die Erde betritt, so sagt Johannes es, und es ist niemand sonst, den er erwartet, sondern er erwartet Gott selbst in der Krippe, dann erfordert das alles. Da geht es um wirkliche Veränderung. Da geht es um die unbequemen Dinge. Und ich sage es mal frei heraus, wir sind eine Gemeinde, die die Veränderung zwar tut, sie auch in gewisser Weise feiert, aber wir lieben sie nicht immer. Und vielleicht geht es dir als Einzelperson auch so, dass du denkst, boah, ich finde schon ganz gut, wenn sich Sachen verändern, aber ich möchte mich nicht so gern verändern. Und da kommt Johannes mit einer wirklich unbequemen Sache daher. Tut mir leid, das zu sagen, aber es ist so. Er sagt nämlich, die Veränderung muss so groß sein, dass sie passt. Egal, was es kostet, egal, was es bedeutet, wenn Gott kommt, muss sich alles so verändern, dass es zu ihm passt. Und das hat monströse Ausmaße in den Bildern, die Johannes hier verwendet. Er sagt, macht seine Straße glatt, macht seine Steige eben. Wir denken also an Israel, da geht es immer so ein bisschen so rauf und runter und damals keine geteerte Straße, nix. Und da sagt Johannes, naja, Täler sollen erhöht werden, Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was Krummes soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Also es geht hier um Bergbauarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal gesehen habt, mit Hugh Grant, von einem Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herabstieg. Schaut euch den mal an heute Nachmittag. Da geht es um einen kleinen Pimpelberg in England. Und der ist irgendwie nach den neuen Gesetzen nicht groß genug, um noch als Berg zu gelten. Und dann haben die da tatsächlich, das ist wirklich passiert, dann haben die da tatsächlich irgendwann mal um das Jahr 1800, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wann das war, haben die da Erde hochgeschleppt auf den Berg, von ganz unten, damit er tatsächlich wieder ein Berg wird nach den neuen Regularien. Das ganze Dorf hat sich dran gemacht, die haben alle was nach oben geschleppt und dann war er wieder ein Berg. Und ab und zu, ist, wenn das wieder abgetragen ist und er wieder ein Hügel wird, schleppen sie wieder Erde rauf. Das machen die seit, ich sag mal, 100 Jahren. Hier sagt Johannes, egal wie groß es ist, es muss geschehen, wenn es um Gott geht. Das ist eine, wie ich finde, zutiefst unbequeme Nachricht. Es ist in meiner Meinung die Botschaft Nummer 1 und die lautet, Gott kommt zu dir, bereite alles vor, sei bereit. Und wenn es irgendetwas gibt, was in deinem Leben nicht zu Gott passt, dann solltest du die Sache mal anfassen. Auch wenn es für dich gefühlt monströse Ausmaße hat. Darüber müssen wir eine Minute nachdenken, denn das gilt für uns als Einzelpersonen wie auch für uns als Gemeinschaft, dass wir manchmal vor Aufgaben stehen, von denen wir denken, sie sind zu groß für uns. Und dann lassen wir es lieber bleiben. Mir fallen lauter Dinge ein, die ich lieber nicht anfassen möchte. Zum Beispiel unseren Keller, also bei uns im Haus. Das schiebe ich seit einem Jahr vor mir her, da mal aufzuräumen. Das hat jetzt mit Gott nichts zu tun, also denen juckt das glaube ich nicht, dass unser Keller nicht aufgeräumt ist, aber ihr ahnt, wie es ist. Es gibt Dinge in unserem Leben, auch die mit Gott zu tun haben, die wollen wir nicht so gern anfassen. Und da sagt Johannes, sei bereit. Jetzt ist die Zeit, dich endlich mal um diesen Mist zu kümmern. Würdest du das vielleicht tun? Selbst die vollkommen unsinnige Arbeit, die unsinnig erscheinende Arbeit der Umarbeitung von Hügeln und Bergen, scheint Johannes in der Größe angemessen, weil es um Gott geht. Es ist alles richtig und alles gut, was dem Kommen Gottes in die Welt dient. Gottes Anwesenheit rechtfertigt auch eine Mühe, der wir uns nicht gern unterziehen wollen. Und das hat mit seiner zweiten Botschaft zu tun. Alles Fleisch, sagt er, wird das Heil Gottes sehen. Also zwischen Tempel und Krippe, in diese Zeit hinein spricht Johannes, so, also Jesus war ja schon geboren, aber so von der theologischen Bedeutung her, zwischen dem Augenblick, in dem Gott noch im alten Tempel von Jerusalem verherrlicht wurde und dem Augenblick, wo wir Jesus als Gottes Sohn sehen, da sagt er, es wird passieren, dass jeder verstehen wird, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alles Fleisch, alle Menschen werden verstehen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und er sagt, alle Menschen werden daran heil werden, die das sehen. Alle Menschen werden in ihrer Seele heilen. Manche werden sogar körperlich heilen, wenn sie mit Gott zu tun bekommen in Jesus. Und weil das so eine große Bedeutung hat, sagt er, ist es auch jeden Preis wert. Es ist alles wert, was wir geben. Jetzt nicht in Geld, sondern vielleicht an innerem Aufwand oder an Dingen, die wir verändern. Weil es ja um Gott geht, es geht um das Heil, es geht darum, dass etwas in Ordnung kommt bei uns, was wir vorher nicht hatten. Die zweite Botschaft ist also, du wirst das Heil sehen. Du wirst, wenn du Jesus begegnest, eine Veränderung erleben, die so tiefgreifend ist, dass du Sätze formulieren wirst, wie sie in der Bibel stehen. Ich war verloren, ich bin gerettet. Oder es ging mir nicht gut, jetzt bin ich heil geworden. Meine Seele suchte, jetzt habe ich gefunden. Um solche Wahrheiten geht es dort. Am Anfang haben wir gehört, I still haven't found. Ich habe es noch nicht gefunden. Und hier sagt Johannes, du wirst finden. Du wirst das entdecken, wenn du Jesus begegnest. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging und dann kommt dieses Gemecker, was er da macht. Also es kommen Menschen dahin, um sich taufen zu lassen und dann bezieht er sich auf die alte Zeit und sagt, sag mal ehrlich, was denkt ihr denn eigentlich, wie ihr vor Gott treten wollt? Ihr Otterngezücht, sagt er, was denkt ihr, wie ihr dem künftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Das ist die Botschaft Nummer 3, die er gibt, und die lautet, es gibt ein Problem. Und das hat jeder Mensch ausnahmslos. Es ist ein Problem, das wir selbst nicht lösen können, und das ist das Problem unserer Vergangenheit. Vielleicht sogar das Problem unserer Gegenwart. Wir bringen Verhaltensweisen, Taten, Schuld, Sünde mit, die Gott nicht gefallen. Und da sagt Johannes, es gibt auch den Zorn Gottes. Was denkst du, was du mitbringen kannst, damit das in Ordnung kommt? Und da sagt er, glaub nicht, dass die Lösung für eure Vergangenheit in eurer Vergangenheit zu finden ist. Er bezieht sich dabei auf die Geschichte Israels und das Gefühl in Israel, dass ja ihre Vorfahren, Abraham, mit Gott einen Bund geschlossen hatten. Früher mal, also wenn du jetzt meinetwegen an deine Oma denkst, früher mal gab es in meiner Familie doch Leute, die waren gläubig. Passiert mir auf Beerdigungen dauernd. Wenn ich mal so frage, und ihr? Was denkt ihr so über Gott? Ja, früher mal Oma, die ging in die Kirche. Das wird uns Pastoren heute bei Beerdigungen immer noch präsentiert, das gleiche Bild. Früher hatten wir doch Abraham, also unser Ur-Ur-Urvater, der hat mit Gott sich super verstanden. Und er sagt, glaubt ihr wirklich, dass das euer Problem lösen wird mit Gott? Nee. Das wissen wir eigentlich auch selbst. Habe ich keine Beziehung zu Gott, habe ich keine Beziehung zu Gott. Da hilft mir Oma überhaupt nichts. Vielleicht ist sie eine gute Erinnerung, dass ich sagen kann, ich erinnere mich noch, dass meine Oma mit mir gebetet hat. Da habe ich noch ein gutes Gefühl gehabt in Bezug auf Gott. Daran möchte ich anknüpfen. Das könnte funktionieren. Aber wenn unsere Beziehung zu Gott gestört ist, hilft die Vergangenheit unserer Familie uns wenig. Da sagt er im Grunde, in der Linie vom Baum bis zur Krippe ist die Lösung deines Problems weder beim Baum, noch beim Berg, noch bei der Stiftshütte, noch beim Tempel, sondern bei der Krippe oder bei der Gemeinde. Hier in diesem Bereich, da müsstest du mal schauen, wer bin ich in Bezug auf Jesus? Könnte ich in einer Gemeinde sein, in der ich mit anderen Gläubigen gemeinsam um Antworten ringe? Hier könnte eine Wahrheit sein. Und da fragt ihn die Menge, und was sollen wir denn jetzt tun, wenn wir das so machen? Und da sagt er, Umkehr hat Folgen. Wenn du mit Jesus anfängst, sagt er, dann müsste dein Leben in dieser Richtung anders sein, als es da war. Es müsste sich hier etwas ändern, um dein Leben herum. Es ist im Grunde die Frage der beginnenden Gemeinde, von der Johannes da redet. Also die Gemeinschaft der Gläubigen, wie funktioniert die? Die funktioniert nicht so, wie es früher mal funktioniert hat. Also in unserem Leben, wie es ohne Jesus funktioniert hat. Manche von euch, die so wie ich als Jugendliche gläubig geworden sind, erinnern sich vielleicht nur mit Mühe daran, aber ich erinnere mich genau. Ich weiß noch genau, wie es war, mich ohne Jesus ein Scheiß, um manche Dinge zu scheren. Bevor ich den kennenlernte, waren mir manche Sachen wirklich egal. Als ich Jesus kennenlernte, hat sich das verändert. Da ist etwas geschehen. Und davon redet Johannes. Er sagt, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Das klingt jetzt in unserer Welt, wo wir eine Sozialordnung haben und man Hartz IV bekommt, wenn man kein Einkommen hat sonst. Da denken manche von uns, naja, nicht unser Problem. Stimmt aber nicht. Ist absolut unser Problem. Weil die neue Armut in Deutschland massiv ist. Es gibt jetzt Rentner, bei uns in der Gegend trägt eine ältere Frau für Nordbrief aus. Ich sag mal, die sieht aus wie 80. Und die läuft im Regen mit so einer Kapuze über, läuft sie bei uns durch die Siedlung und verteilt für Nordbrief Briefe. Was glaubt ihr, ob sie das aus Freude tut? Ich glaub's nicht. Das tut sie, weil sie zu arm ist, als dass sie mit ihrer kleinen Rente auskommt. Ich weiß nicht, wer sie ist, ich rede nie mit ihr, sie ist sehr introvertiert, ich kann sie nicht ansprechen. Wenn ich sie grüße, guckt sie weg. Aber ich ahne, dass diese Frau so arm sein muss, dass sie jetzt bei schlechtem Wetter Briefe für Nordbrief austrägt. Das sagt uns was über die Frage, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Es ist ein Thema unseres Landes und weltweit ist es ein Riesenthema. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Und es kamen Soldaten, die fragten die gleiche Frage. Und da sagt er: Ihr nehmt nicht zu viel, ihr tut keine Gewalt. Also er bezieht es immer auf das Leben, das die Menschen gerade leben, auf die Berufsgruppen. Und wenn wir uns jetzt fragen, also wir reden mal von der Ebene der kleinen Kirche, also einer Gemeinde, was sollen wir tun? Dann gehen wir einfach mal eine Minute zurück und da haben wir gelernt, wir sollen teilen, wir könnten Verzicht üben, nicht mehr nehmen, als uns zusteht, dann könnten wir also auch was abgeben. Und der Umgang mit Gewalt und Macht ist bei den Soldaten angesprochen. Und wir könnten einen Schritt weitergehen und uns fragen, was hat Jesus gesagt? Und dann wird es super einfach und super kompliziert zugleich, denn Jesus hat gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist super einfach und super kompliziert. Weil Liebe kennt keine Kontonummer, dann ist es plötzlich schon wieder ganz kompliziert. Wenn es ums Teilen geht, wird es uns schwierig. Aber es ist auch ganz einfach, weil Liebe verstehen wir. Ich fasse es zusammen. Johannes sagt in diesen ganzen Worten und Versen, erstens, Gott kommt zu dir. Du darfst damit rechnen, dass nach einer langen Geschichte, einer langen Vorgeschichte, wir schauen auf die Krippe, Gott zu dir persönlich kommt. Alles Fleisch wird das Heil sehen. Du darfst sehen, dass Gott zu dir kommt. Das wird dir passieren. Und das ist schon die Botschaft Nummer zwei, also Gott kommt zu dir. Zweite Botschaft war, du wirst das Heil sehen. Dritte Botschaft war, es gibt ein Problem mit deiner Vergangenheit. Lass dir das bei Jesus doch bitte lösen. Und die vierte Botschaft ist, Umkehr hat Folgen. Wenn wir als Gemeinschaft, die zu Jesus gehört, leben, dann wird das Folgen haben. Und diesen Bereich habe ich ja noch nicht so richtig erklärt, das tue ich jetzt. Wir feiern in diesen Tagen die Krippe. Wir schauen, wie Gott in die Welt gekommen ist. Die Folge dessen war und ist seit 2000 Jahren, dass sich Gemeinschaften bilden, dafür steht das Kirchensymbol, von Menschen, die sich mit Jesus verbunden fühlen und als Gemeinschaft leben wollen. Das ist ja eigentlich mal eine Gemeinde gewesen. So war das mal gedacht und wir versuchen ja hier in Apostel, das genauso zu leben. Und das tun wir alle mit der Perspektive auf den Himmel. Dafür steht das letzte Symbol außen. Wir leben als Gemeinschaft auf den Himmel hin. Also von der Krippe bis zum Himmel zieht sich für uns so ein Weg. Und ich würde sagen, wir sind gerade im Zwischenland bei dem Kirchensymbol. Wir sind in der Zeit, wo Jesus für uns schon so eine Vergangenheit irgendwie ist und wo der Himmel unsere Zukunft ist. Und in diesem Zwischenland gestalten wir unser Leben. Und da sagt Johannes, und Umkehr hat Folgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.